Deutschlandfunk, Kultur heute.
Dazu begrüßt sie Maria Elmenreich. 5 Jahre Haft ohne Bewährung für Boualem Sansal. Nicht 10 Jahre, wie befürchtet, aber auch keine Begnadigung, wie einige zu hoffen gewagt hatten. Der algerisch-französische Schriftsteller Boualem Sansal, Träger des Friedenspreises des deutschen Buchhandels, ist am Morgen von einem Berufungsgericht in Algier also zu 5 Jahren Haft verurteilt worden. Stefan Ehlert berichtet.
Das Gericht bestätigte das erstinstanzliche Urteil von Ende März. Die Staatsanwaltschaft hatte 10 Jahre Haft gefordert. Laut Gericht hat Sansal 8 Tage Zeit, um das Urteil anzufechten. Dem 80-jährigen Friedenspreisträger des deutschen Buchhandels wird vorgeworfen, er habe einen Angriff auf die Sicherheit des Staates begangen und dessen Stabilität gefährdet. Sansal hat im Oktober 2024 gegenüber einem rechtsextremen französischen Videokanal die Grenzen Algeriens zu Marokko infrage gestellt. Im November war er bei der Einreise nach Algerien festgenommen worden. Er besitzt sowohl die algerische als auch die französische Staatsangehörigkeit. Sein Fall hatte zu zusätzlichen Spannungen im Verhältnis Frankreichs und Algeriens geführt. Unterstützer in Frankreich, aber auch in Deutschland fordern seine Freilassung. Sansal ist an Krebs erkrankt. Nach Auskunft seines Anwalts geht es ihm den Umständen entsprechend gut.
Stefan Ehlert über den Fall des algerisch-französischen Schriftstellers Boualem Sansal. Und über den habe ich kurz vor der Sendung mit dem Algerienkenner und Sansal-Vertrauten, mit dem Politikwissenschaftler Klaus Leggewi gesprochen. Herr Leggewi, zwischen einer Begnadigung und 10 Jahren Haft, wie die Staatsanwaltschaft zuletzt gefordert hat, war alles drin für Boualem Sansal. Wie haben Sie am späten Vormittag auf das Urteil von 5 Jahren reagiert?
Naja, das war zu erwarten, dass sich das autokratische Regime in Algier nicht beugen wird, sondern dann wenigstens diese ermäßigte Strafe auf jeden Fall verhängen wird. Man sieht daran, wie unsicher sich dieses Land seiner nationalen Souveränität ist, dass es so eine Lappalie wie eine unbequeme Meinungsäußerung in einem französischen Publikationsorgan meint, mit voller Härte bestrafen zu müssen. Das ist das, was Algerien sich seit Monaten leistet, übrigens jetzt auch mit der weiteren Verurteilung eines Sportjournalisten, mit der Einschleusung von Einflussagenten nach Frankreich, mit dem Versuch, algerische Migranten gegen Frankreich aufzuhetzen, generell mit einer ziemlich feindlichen Haltung, nicht nur gegen Frankreich, sondern auch gegen Marokko. Das ist ein, als würde ich sagen, als Kraftmeierei getarntes Armutszeugnis.
Die algerischen Behörden sprechen von einem Angriff auf die staatliche Sicherheit und die territoriale Integrität Algeriens. Ja. Sie, wenn ich Sie gerade richtig verstanden habe, Sie sprechen von einer unbequemen Meinungsäußerung und Lappalie.
Ja. Naja, Sansal hat sehr spekulativ und dann auch noch in einem ziemlich weit rechts stehenden Organ in Frankreich die Meinung vertreten, dass es ein vorkoloniales Algerien so gar nicht gegeben habe und dass die Grenzen zwischen dem heutigen Marokko und dem heutigen Algerien eigentlich fließend sind. Das ist historisch nicht ganz falsch, aber auch ein bisschen spekulativ. Und es ist eben ein Schriftsteller, der in vieler Hinsicht negativ für das Regime aufgefallen ist, weil er ein Kritiker des politischen Islam ist, weil er ein Kritiker der Diktatur ist, weil er ein Mensch ist, der sich nicht hat einordnen lassen. Und die Situation ist dann ausgenutzt worden, als er mal aus Paris, wo er einen Wohnsitz hat, zurückkam, ihn dann zu verhaften und erstmal monatelang einzusperren. Man hat ihm einen Anwalt aus Frankreich von seinem Verlag Gallimard verweigert, weil der ein Jude ist, all solche Dinge. Und das zeigt nur, dass Algerien zu den vielen Ländern des globalen Südens gehört, in denen eine ehemalige Befreiungsbewegung des Volkes eben in der Unfreiheit dieses Volkes gemündet ist.
Sie kennen das Land Algerien ja gut. Sie sind in Kontakt mit vielen Exil-Algerierinnen und Algeriern. Was ist das derzeit für ein Land, das eben, wie Sie sagen, einen schwerkranken und betagten Schriftsteller auf Jahre in Haft nimmt, nachdem er sich zu, jetzt mal ganz neutral formuliert, zu historischen Ereignissen zu Wort gemeldet hat?
Ja, ein Land, dessen Macht darauf beruht, dass es weiterhin Erdgas und Erdöl exportiert, das mit den Einkünften aus diesen Exportgütern im Wesentlichen eine wachsende und sehr junge Bevölkerung sozusagen stillstellt. Es gab 2019 folgend eine mächtige Demokratiebewegung, die im Grunde genommen nur durch die Pandemie abgebrochen ist, wo das Volk, vor allen Dingen die jungen Menschen, ihre Unzufriedenheit mit dem Regime demonstriert haben. Es ist ein sehr unsicheres Regime. Es ist sehr stark geprägt vom Militär und den Geheimdiensten. Der Präsident Tebboune, der jetzt für eine eventuelle Begnadigung Sansals in Frage kommt, ist eigentlich eher jemand, der vom Militär gesteuert wird, einer, der wenig Macht besitzt. Viele Algerier leben außerhalb Algeriens, nämlich vor allen Dingen als Migranten und Migrantinnen in Frankreich. Es gibt eine eher enge Beziehung zwischen den beiden Staaten, aber die ist in den letzten Jahren gewissermaßen auf Null zurückgefroren worden, sozusagen auf den Zustand von 1962, wo der Befreiungskrieg beendet war und Frankreich und Algerien so in einem Art Feindstatus verharrt sind. Übrigens, Algerien auch findet auch, dass es ein antizionistischer Frontstaat gegen Israel ist. Und deswegen ist Sansal auch angelastet worden, dass er mal Israel besucht hat, Autoren wie David Grossmann besucht hat und dort auch gelesen hat.
Mhm. Sansals deutsche Verlegerin Katharina Eleonore Meyer hat heute Morgen in einem Interview mit dem SWR gesagt, Sansal sei zum Spielball geworden. Ich glaube, das Wort Spielball haben Sie, Herr Leggevi, in der Vergangenheit auch schon verwendet. Worum geht es in diesem Spiel eigentlich? Ist das ein geopolitisches Spiel? Ist das ein Spiel zwischen einer ehemaligen Kolonialmacht und einer ehemaligen Kolonie?
Also die europäischen Nationen haben alle ein Interesse an einem guten Wirtschaftskontakt mit Algerien. Aber man darf sich natürlich nicht von der scheinbaren Übermacht autokratischer Herrscher und Zensuren abhalten lassen, sich für die Freiheit der Meinung einzusetzen. Und ich wäre dafür, dass wir für den Träger des Friedenspreises Deutschen Buchhandels 2011, der ja Sansal gewesen ist, einsetzen und dem algerischen Botschafter die Missbilligung dieses Urteils kundtun und uns gegebenenfalls bereithalten, Sansal auch bei uns aufzunehmen und ihm seine Freiheit wiederzugeben. Also man muss eben einfach wissen, dass Algerien auch fest an der Seite Wladimir Putins und der Palästinenser steht. Und das kann eigentlich nicht das Interesse der Bundesregierung sein, sich einer solchen beinahe Diktatur zu unterwerfen.
Sie haben gerade, Herr Leggevi, den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels angesprochen. Die Werke von Boualem Sansal werden insbesondere in Europa viel gelesen. In Frankreich und eben in Deutschland ist er mit Preisen ausgezeichnet worden. Die Solidaritätsbekundungen für ihn sind gerade in diesen beiden Ländern besonders zahlreich. Inwiefern werden Prozess und Urteil überhaupt in der algerischen Öffentlichkeit wahrgenommen? Also inwiefern ist die Strategie der algerischen Regierung, des Regimes überhaupt im Land wirksam?
Ich glaube, dass das algerische Volk wenig dafür übrig hat, einen Schriftsteller, auch wenn er unbequem ist und übrigens den meisten Algeriern, da in Französisch publiziert, gar nicht mehr bekannt ist, den derartig zu drangsalieren. Auch wenn in der algerischen Bevölkerung, das hat man auch während der Demokratiebewegung gesehen, sozusagen die Aversionen gegen die ehemalige Kolonialmacht keineswegs völlig abgeklungen sind. Es gibt wenig, was in Algerien passiert, was in Frankreich verborgen bleibt und vor allen Dingen umgekehrt. Es ist nicht, sagen wir mal, eine Priorität. Es gibt auch in dem Sinne keine kritische Öffentlichkeit in Algerien, aber es hat auch Presseorgane gegeben, die in Algerien erscheinen oder dort nachzuverfolgen sind, indem man sich kritisch mit dem Urteil und der Inhaftierung auseinandergesetzt hat.
Der französische Premierminister François Bayrou hofft, das hat er offiziell gesagt, auf eine Begnadigung für Sansal. Der kommende Samstag, der 5. Juli, könnte als algerischer Nationalfeiertag Gelegenheit dafür sein. Wie sehen Sie die Chancen dafür?
Ja, das ist jedenfalls meine Hoffnung. Es gab ja schon mal eine Gelegenheit, Sansal zu begnadigen. Das wäre der Eid al-Fitr gewesen, das Zuckerfest am Ende des Ramadan. Aber man hatte offenbar keine Neigung, einen so islamkritischen Menschen ausgerechnet an einem islamischen Feiertag zu begnadigen, wenn es denn überhaupt die Absicht war. Ob jetzt tatsächlich eine solche Begnadigung erfolgt, ist fraglich. Es gibt sehr viele Diplomaten und Diplomatinnen, die das erwarten, dass jetzt etwas passiert, dass man ihn nach Frankreich oder vielleicht sogar nach Deutschland ausreisen lässt, aus gewissermaßen Gnadengründen und aus Gesundheitsgründen. Wir sind da völlig abhängig von der Willkür eines solchen Regimes, aber es zeigt sich daran auch vielleicht, dass es wichtig ist, dabei zu bleiben und immer wieder die Freiheit für Sansal zu verlangen. Das ist übrigens gar nicht ungeteilt gewesen. Auch unter den europäischen, vor allen Dingen französischen Linken gab es viele, die gesagt haben, so ja, aber ja, schon die Meinungsfreiheit, aber doch nicht bei einem, der in einem rechten Organ publiziert. Wir müssen aus dem Fall lernen, Meinungsfreiheit heißt, jede Meinung zu schützen und nicht nur eine Meinung, die man selber hat oder die einem in den Kram passt. Und das haben viele in diesem Fall dann auch nicht immer bedacht.
Der Politikwissenschaftler Klaus Leggevi über den Umgang mit und das Schicksal von dem Schriftsteller Boualem Sansal. Ein Berufungsgericht in Algier hat ihn heute zu 5 Jahren Haft verurteilt. Wechseln wir zu einem ganz anderen Thema. Nämlich zum Hochsommer, in dem Münchner Kinofans eine Hochzeit erleben können. Beim Filmfest München mit rund 160 Filmen aus aller Welt und mit ganz besonderem Fokus aus Deutschland. Neues deutsches Kino heißt vergleichsweise schmucklos der Traditionsschwerpunkt beim Filmfest. Und der liefert in diesem Jahr, der 42. Filmfestausgabe, einiges zum Lachen. Vielleicht ja eine Gegenreaktion zur ganz und gar nicht lustigen Weltlage, sagte Festivaldirektor Christoph Gröner im Programm von Deutschlandfunk Kultur.
Wenn es viel Humor gibt, dann ist es oft genug, so glauben wir aber, ein gewisser galliger Humor, der sich verbindet auf jeden Fall mit einer großen Zeitgeistigkeit oder einem genauen Blick auf die Gesellschaft. Dieser Humor hat jedenfalls immer sehr starke Grundierung.
Tja, und wie es um die Zeitgeistigkeit im neuen deutschen Kino steht, darüber habe ich mit unserem Filmkritiker Rüdiger Suchsland gesprochen, der für uns in München ist. Vom galligen Humor spricht der Festivalchef. Bleibt einem das Lachen beim Filmfest München also eher im Halse stecken?
Mal so, ja, das tut es durchaus auch gut, denn es gibt Filme, die tatsächlich dann so in die Mitte unserer Gesellschaft greifen und da auch sticheln und das Publikum sicher in der Selbstzufriedenheit ein bisschen auflockern wollen. Ich denke zum Beispiel an den Film Home Entertainment von Dietrich Brüggemann, der tatsächlich erzählt von einem Paar, was vor allem mal vom Fernseher auf dem Sofa sitzt, also die nicht mehr Kinogänger, die Couch Potatoes, dann aber doch in so einer digitalen Welt sich verliert, Streamingportale. Es gibt alle möglichen Apps, die Fernbedienung geht kaputt und es geht eigentlich aber um diese Müdigkeit, um eine Art digitales Erschöpfungssyndrom und das ist schon sehr komisch manchmal. Es ist auch selbstironisch. Es geht sicher auch darum, dass das Kino ein bisschen was von seiner einstigen Position als die Macht, die die Bilder definiert, verloren hat, abgegeben hat an die digitalen Welten. Und diese digitalen Welten, die spielen natürlich in anderen Bereichen auch eine Rolle. Es gibt dann schon auch Komödien, die, das liegt nah, Themen wie Rassismus, wie verschiedene Behinderungen, wie Nazis in der Gesellschaft, Rechtsextremismus, die das thematisieren wollen. Da denke ich an einen Film, der heißt Bernd Operation Germanenkind. Es geht unter anderem darum, dass wir einen schwarzen Darsteller mit Pickelhaube durch Ostdeutschland laufen sehen. Da fand ich schon den Humor ein bisschen bemüht und dann haben wir natürlich noch ganz andere Versuche, witzig zu sein. Es gibt ein Remake von Mädchen, Mädchen. Das werden sich manche Zuschauer und Zuschauerinnen dran erinnern. Das war mal eine Komödie vor 25 Jahren.
Ja, das klingt jetzt geradezu ganz tief in die Klamottenkiste gegriffen, wenn Sie von Mädchen, Mädchen und einem Remake sprechen.
Ja, da habe ich mich auch wirklich gefragt, muss das sein? Man könnte sich schon fragen, damals musste Mädchen, Mädchen sein, aber jetzt dieser neue Film, der fügt dem nicht viel hinzu. Es geht dann auch um Dinge wie die Social Media, wie Friendzone, um Vaginalpilz und so weiter. Ich möchte da nicht zu sehr ins Detail gehen. Das muss jeder selber wissen, ob er sich das anschaut. Aber diese Remakes und das Fortsetzen alter Filme, Filmerfolge, das ist wirklich ein Trend, den wir hier in München im Wettbewerb beobachten. Denn wir haben auch eine Fortsetzung von diesem Filmerfolg Schwarze Schafe vor 19 Jahren ins Kino gekommen. Und wir haben eine Fortsetzung, die ist allerdings ein viel ernsterer und seriöser Film von Franz Müllers Film, der hieß damals Die Liebe der Kinder vor 16 Jahren. Und diese Familiengeschichte, eine Patchwork-Familie, die wird einfach weitererzählt. Die Leute sind heute erwachsen, dieselben Schauspieler sind da, heißt Das Glück der Tüchtigen. Und das wird jetzt als ein Langzeitprojekt vermarktet. Ich wusste nicht, dass das vor 16 Jahren schon so angelegt war.
Das Filmfest München versteht sich ja selbst als, ich zitiere mal, Plattform Nummer 1 für die deutschsprachige Filmszene. Bei allem, was Sie jetzt gerade gesagt haben, können Sie diese Superlativ-Eigenbeschreibung aus Kritikersicht bestätigen oder eher nicht?
Ich glaube, man kann das so sehen. Die Sache ist ja die, dass Saarbrücken ist ein reines Nachwuchsfestival. Und München kommt in den letzten Jahren ein bisschen weg von dieser Idee des reinen Nachwuchsfestivals. Es war ja früher mal dieser damals noch Hypo-Filmpreis genannte Preis, ein wirklicher Nachwuchspreis. Heute sind es mehrere Preise. Man hat schon immer noch so Debüts und junge Filmemacher, auch junge Themen. Man hat aber auch ein paar etablierte Leute. Dietrich Brüggemann habe ich genannt. Auch Franz Müller ist Berliner Schule, ist über 50. Aber ob das jetzt wirklich das Nummer eins ist, Ich mag München, ich mag auch gerade diesen Wettbewerb. Ich finde aber, man kann das seriöserweise nicht sagen, auch wenn der Cannes-Erfolg von Mascha Schilinski hier nachgespielt wird. Die deutsche Premiere ist da. Wenn Christian Petzolds neuer Film, der ja auch schon in Cannes lief, hier gezeigt wird, dann ist es trotzdem so, dass für die wirklichen Premieren die deutschen Filme, glaube ich, alle nach Berlin zur Berlinale wollen, wenn sie es international nicht schaffen.
Wenn Sie nochmal das Programm, was Sie bisher sehen konnten, Revue passieren lassen, was hat Sie überrascht? Gibt es einen neuen Namen? Gibt es eine neue Regiehandschrift, bei der Sie sagen, oh, dafür hat sich's gelohnt, nach München zu kommen.
Ja, ich nenne einen Film, das ist Carla, auch in diesem Wettbewerb von der Regisseurin Christina Tornatzis. Das ist ein wirklich ernster Film mit einer sehr jungen Darstellerin, die sich entpuppt, auch noch Elise Krebs heißt sie. Sie ist die Tochter tatsächlich von Vicky Krebs. Und die spielt ein Mädchen, was erwachsen wird und was auch mit der Erwachsenenwelt, auch einer Männerwelt der Gerichtsprozesse konfrontiert wird. Das ist ein Film, der in den 60er Jahren spielt und der auch was mit der harten, schwarzen Pädagogik zu tun hat.
Rüdiger Soßland berichtete vom Filmfest München. Bis zum Sonntag geht es noch. Eine Leinwand der ganz anderen Art und die zudem alle Dimensionen sprengt, hat in den 1970er und 80ern der Leipziger Maler Werner Tübke bearbeitet. Sein Bauernkriegspanorama ist über 120 Meter breit und 14 Meter hoch, bis heute zu sehen in Bad Frankenhausen in Thüringen. Tübke, einer der bekanntesten DDR-Künstler, gestorben im Mai 2004, er hat seine Großformate im Kleinen vorbereitet.
Fast allen Bildern gehen Zeichnungen voraus. Also die eigentliche Erfindung, was kommt wohin und wie, meinetwegen 30, 40, 50 Figuren oder 2, 3 und Landschaft, Außen- oder Innenräume, das ist bereits definiert, bevor ich mit dem Bild beginne.
Aber nicht die großen Bilder, sondern Zeichnungen von Werner Tübke und Aquarelle, eigenständige Arbeiten und keine Vorstudien, die sind ab heute im Frankfurter Städelmuseum zu sehen. Anja Reinhardt über die Werke und ihren Urheber.
Der bekannteste Renaissance-Maler, den die DDR hervorgebracht hat. So wird Werner Tübke gerne scherzhaft bezeichnet. Das Aperçu trifft ins Schwarze, denn Tübke griff in seiner Kunst nicht nur stilistisch immer wieder auf die Epoche der Wiederentdeckung der Antike zurück, sondern behauptete, wie die Künstler der Renaissance, selbstbewusst sein Ich, seine eigene Sicht auf die Dinge. Ein staatskonformer Umgang mit der Kunstgeschichte war das nicht.
Es ist eine extremst subjektive Kunst, die er schafft, die eben mit der Kunstgeschichte arbeitet. Und zwar weit über das hinaus, was die DDR-offizielle Kunstpolitik als Erberezeption gelabelt hat. Mit einem ganz persönlichen Zugriff. Also er macht eigentlich genau das, was man nicht sollte, nämlich einen großen Subjektivismus hat er verfolgt.
Für Regina Freiberger, die grafische Sammlung ab 1800 im Städel leitet, eine Erklärung dafür, warum Werner Tübke als der problematischste Künstler der DDR galt. Es kann den SED-Funktionären nicht gefallen haben, dass die Masse bei Tübke entweder ohne Hoffnung und verloren ist oder moralisch fragwürdig. Jedenfalls nie heroisch. In seiner Graffitzeichnung »Weißer Terror in Ungarn« stellt er den Aufstand gegen die Sowjetmacht im Jahr 1956 als dramatische Kreuzigungsszene dar. Ein Titel, der nicht provozierte, denn den weißen Terror übten nach Ansicht der Meinungshüter in der DDR die Aufständischen aus. Auf Tübkes Zeichnung allerdings ist nicht zu erkennen, wer Opfer und wer Täter ist. Die dynamisch diagonal nach oben laufenden Linien und das zentrale Opfer in der Bildmitte vor einem Pfahl erinnern zudem an eine Kreuzabnahme.
Also es ist ja nie klar, ob ich jetzt eine zeitgenössische Szene oder eine historische Szene vor mir habe. Und er hat 2017 mal in einem Interview gesagt, die Fabeln, er hat es auch wirklich als Fabeln bezeichnet, bleiben eigentlich immer dieselben, so wie sie schon im Alten Testament beschrieben worden sind. Und es geht um die menschlichen Grundkonflikte, Liebe, Tod, Leiden, also eigentlich eher um die negativen Grundkonflikte als die positiven menschlichen existenziellen Themen.
Auch seine Porträtzeichnungen tragen diese Spannung in sich. Die Gesichter, wie das des Ignatius von Loyola, dem Gründer des Jesuitenordens, sind gleichzeitig hyperrealistisch und metaphorisch. Denn der Mann, den Tübke hier gezeichnet und aquarelliert hat, sieht aus wie ein Kartoffelbauer einer landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft. Dieses schiefe, von harter Arbeit oder Melancholie gezeichnete Gesicht ist alles andere als heilig.
Spannend, finde ich, macht ihn, dass der uns mit einer Kunst konfrontiert, die auf den ersten Blick schon allein durch die scheinbar realistische Formensprache so daherkommt, als würden wir alles verstehen. Und dann vertieft man sich und stellt fest, oh, das funktioniert aber an der Stelle ganz anders. Hier ist irgendwas, worüber ich stolpere und vieles kann ich nicht auflösen.
Auch nicht den Zivilisationsbruch der Shoah. Tübke findet seine eigene Antwort auf die Frage, wie eine Kunst nach Auschwitz überhaupt noch eine Daseinsberechtigung haben kann. Oder vielmehr, welches Bild wir uns von der Welt machen können. Das zentrale Werk seiner Auseinandersetzung mit der NS-Zeit ist sein Werkzyklus »Lebenserinnerungen des Dr. Jur Schulze«. In Frankfurt sind einige Vorstudien zu sehen, Selektionen, Gaskammern, Leichen. Das wirkt in seiner ganzen zeichnerischen Zurückhaltung sehr ergreifend. Städel-Kuratorin Regina Freiberger sieht gerade in Tübkes Zeichnungen etwas sehr Eigenes.
Zeichnungen entstehen bei ihm nicht als Vorstudie für Gemälde im klassischen Vorher-Nachher-Prozess, sondern er stellt sich eine thematische Aufgabe und dann fängt er an, die zu umkreisen, zeichnend, malend. Und auch beim Jo-Schulze-Zyklus ist es so, dass nicht am Ende ein Gemälde entsteht, sondern es entstehen 11 und 15 Aquarelle und 65 Zeichnungen, sowas in dem Dreh. Das heißt, es entsteht ein ganzer Werkkomplex. Man kann auch nicht sagen, der Denkprozess in Bildern führt zu einem einsinnigen Ergebnis, sondern es führt eben zu einer Vielfalt von, fast möchte ich sagen, Fragestellungen oder eben Blickwinkeln.
Dass diese Ausstellung überhaupt zustande kam, verdankt das Städel wieder einmal einer großzügigen Schenkung. Erst vor anderthalb Jahren konnte sich das Museum über eine Honoré-Daumier-Stiftung freuen. Am Ende ist es das Kuratorenteam, das mit den Werken die richtigen Fragen stellt, mit Tübke eben auch die nach der vermeintlichen Überlegenheit der westlichen Kunst, nach der Abstraktion, zu der es in der Bundesrepublik wenig Alternativen gab. Mit dem größeren Abstand zum 20. Jahrhundert wird der Blick auf die Kunst in der DDR vielleicht auch zunehmend entideologisiert und nicht alle Künstler unter den Generalverdacht der Staatskonformität gestellt.
Anja Reinhardt über Werner Tübke in der Ausstellung Metamorphosen im Städel-Museum in Frankfurt am Main sind ab Mittwoch Aquarelle und Zeichnungen von ihm zu sehen. Die Berliner Schauspielerin Monika Hansen ist im Alter von 83 Jahren gestorben. Mehr in den Kulturmeldungen mit Michael Köhler.
Und das bereits am 26. Juni. Das teilte ihre Tochter Merit Becker mit. Bis 1962 hatte Monika Hansen in München Schauspiel studiert. Danach trat sie in Kino- und Fernsehfilmen auch auf, auch gemeinsam mit ihren berühmten Kindern Merit und Ben Becker oder ihrem nicht minder berühmten Ehemann Otto Sander. Monika Hansen war an der Berliner Schaubühne, am Renaissance-Theater, am Schiller-Theater engagiert, aber auch am Bremer Theater, am Goetheplatz und am Deutschen Nationaltheater Weimar. Mit Bühnenregisseuren wie Luc Bondy oder Einar Schläf arbeitete sie zusammen. Für Filmregisseur Wim Wenders stand sie vor der Kamera, etwa in dem Film In weiter Ferne so nah. Oder auch für Margarete von Trotters Drama Das Versprechen. Auch die Musikkabarettistin Katrin Tröntle ist im Alter von 58 Jahren gestorben. Selbst nannte sie sich selbstbewusst die Sachsen-Diva. Die Leipziger Künstlerin gehörte zu den Gründungsmitgliedern des neuen Leipziger Kristallpalast-Varietés.
Der eine fährt mit dem Auto weg, der andere mit der Bahn. Der eine, der kommt viel zu spät, der andere gar nicht an. Während die im Auto noch brüten über Karten, liege ich entspannt, nackt in meinem Garten.
Katrin Tröntle studierte von 1986 bis 90 an der Hochschule für Musik Felix Mendelssohn Bartholdy Gesang, trat bereits zu diesen Zeiten mit den ersten abendfüllenden 20er-Jahre-Musikshows auf. Das Kristallpalast Varieté gilt als das einzige ganzjährig spielende Varieté-Theater in Ostdeutschland. Die Provenienzforschung, die Herkunfts- und Raubkunstgeschichte von Kunstgütern während der NS-Zeit beschränkt sich nicht nur auf Gemälde in öffentlichen Sammlungen, auch Bibliotheken unterziehen sich der Aufarbeitung ihrer Bestände. Rund 7.500 Bücher der Universitätsbibliothek in Frankfurt am Main haben ursprünglich Besitzern gehört, die während der NS-Diktatur unrechtmäßig enteignet wurden. Dieser Anteil sei wesentlich höher, größer als vermutet, sagte Enrico Schleif, der Präsident der Universität, zum Abschluss eines diesbezüglichen Forschungsprojekts. Insgesamt hatte die Uni rund 79.000 Bände auf ihre Herkunft geprüft, die zwischen 1942 und 1945 in den Bestand kamen. Und noch zwei kurze Meldungen. Der vom Bundesministerium für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport vergebene österreichische Staatspreis für europäische Literatur 2025 geht an den ukrainischen Autor Shirisa Adan. Er hat in Form eines imaginären Tagebuchs in dem Band Himmel über Charkiw seine damaligen Notizen und Aufzeichnungen festgehalten. Zuletzt erschien von ihm Keiner wird um etwas bitten oder Die Erfindung des Jazz im Donbass. Die Doppelspitze an der Komischen Oper Berlin bleibt, und das ist unsere letzte Meldung. Das Intendantenduo Susanne Moser und Philipp Bröcking will das Haus weiter bis 2032 führen. Ihr Vertrag wurde verlängert, teilt die Senatsverwaltung für Kultur mit. Die beiden hatten 2022 den Intendanten Berikowski abgelöst.
Michael Köhler mit den Kulturmeldungen, vielen Dank. Aus gegebenem Anlass geht es in den Informationen am Abend unter anderem um die Forderungen nach mehr Hitzeschutz in Deutschland. Soweit Kultur heute mit Maja Elmenreich am Mikrofon.